Meine Damen und Herren, liebe Jungen und Mädchen, genießen Sie mit uns in den nächsten Minuten eine Welt voller Liebe, Angst, Sexualität und Tod.
Was wollen Sie? Was wollen Sie?
Alles Scheiße. Mann, hast du nicht einen anderen Sender?
Fick dich ins Knie, Mann. Wenn ich diese kranken, perversen Wichser in die Finger kriege, dann kommt die Abrechnung.
Pipa Radio.
Am 11. Juni 2004 war die Ausstellung Fanzines Do It Yourself im Leipziger Coney Island zu Gast. Ihr hört jetzt den kompletten Vortrag, den die Ausstellungsmacher an diesem Abend gehalten haben.
Ja, erstmal herzlich willkommen natürlich zu unserer ersten Veranstaltung auf dieser Vortrags- und Ausstellungstour mit dem Titel Fanzines Do It Yourself. Ich bin Christian Schmidt und einer der Mitorganisatoren der Ausstellung eben der Tour. Ich bin wohl sowas, was manche Leute als Zine-Nerd bezeichnen würden. Vor etwa 12 Jahren habe ich das erste Mal ein Fanzine in Händen gehalten und es war das brennende Fenster Nummer 3 aus Weilheim. Ich war so begeistert von diesen Medien, dass ich in den Jahren danach selbst welche herausgegeben habe und heute hauptsächlich die Hefte von anderen Leuten in meinem Vertrieb anbiete. Ich arbeite außerdem als freier Mitarbeiter im Berliner Archiv der Jugendkulturen und dort kümmere ich mich vor allen Dingen um einen Teil des Fanzine-Bestands, der mittlerweile insgesamt ca. 12.000 Exemplare umfasst. Gerade durch meine Arbeit im Archiv merkte ich immer wieder, was es für interessante, faszinierende und inspirierende Hefte gab und eben immer noch gibt, die kaum beachtet werden. Ich fand das schade, dass all diese Fanzines beispielsweise nur von den Nutzerinnen unseres Bestands eingesehen wurden und ich wollte, dass das Medium Zine eben allgemein bekannter wird und spielte schon früh mit der Idee, eine Ausstellung zu dem Thema zu machen. Ich dachte mir, dass das eben ein möglicher Rahmen wäre, um die Kultur der selbstverlegten und unkommerziellen Magazine überhaupt präsent zu machen und eben andere Leute dafür zu faszinieren, also quasi auch zu Zine-Nerds zu machen. Vor etwa einem Jahr kam die Leitung der Universitätsbibliothek der FU Berlin auf das Archiv der Jugendkulturen zu und bot ihm Vitrinen in seinem Informationszentrum an für eine Präsentation. Und dadurch schien sich erstmal für uns ein geeigneter Ort für die Umsetzung der Ausstellungsidee aufgetan zu haben.
Ja, ich bin Dominik Scholl und habe den Christian während meines Studiums kennengelernt in Berlin und Tübingen. Studieren wir zusammen europäische Ethnologie. Und als er mit der Idee von der Ausstellung kam, habe ich mich dann irgendwann im Laufe der Vorbereitung mal gefragt, wie meine erste Begegnung mit Fanzines eigentlich war. Und mir fiel wieder ein, dass der Sohn meiner Patentante ein Zine rausgegeben hat mit dem einmaligen Namen Metal Hamster. Das war das erste Heft, was mir so begegnet ist und ich hatte mit ihm zusammen auch angefangen, schon selber irgendwelche Texte in die Schreibmaschinen zu hacken und seinen Vater zu überreden, dass er uns das kopiert und so weiter und so fort. Allerdings sind irgendwie die Heftchen aus meinem Leben dann eher wieder verschwunden und er hat sich eben zumindest hier mit dem Metal Hamster Ruhm und Ehre geschafft. Erst Christian hat mich dann wieder so ein bisschen für das Thema angefixt und da ich mich in meinem Studium schon seit längerem mit dem Thema Ausstellungen beschäftige und zuletzt auch ein Praktikum in Berlin am Museum für Kommunikation gemacht habe, hat mir so das Gefühl, wir können uns für die Sache ganz gut ergänzen.
Vor ein paar Monaten haben wir dann eben beide angefangen, die Konzeption und die Ausarbeitung und mit der Ausarbeitung der Ausstellung. Und dabei haben wir aber ganz schnell gemerkt, dass wir mit unserem Projekt zwangsläufig an Grenzen stoßen. Das Thema Fanzines ist zu vielschichtig und zu komplex, als dass so eine kleine Ausstellung irgendwie erschöpfend behandeln könnte. Und uns wurde klar, dass wir eben nur Ausschnitte von dem bieten können, was man tatsächlich als Zine-Kultur bezeichnen könnte. Als repräsentativ darf und soll Fanzine Studio Self also gar nicht angesehen werden. Bei der Umsetzung unserer Konzeption mussten wir außerdem feststellen, dass eine Universitätsbibliothek mit Glasvitrinen nicht unbedingt der richtige Rahmen für eine Ausstellung ist. Man muss eben Fanzines durchblättern und in ihnen lesen können und nicht nur die Möglichkeit haben, sie hinter Glas anzuglotzen. Und uns ging es eben auch nie darum, diese Hefte wie tote exotische Schmetterlinge zu präsentieren oder wie abgefahrene Artefakte, an denen man sich dann ergötzen kann, sondern darum, Leute für diese Form von Veröffentlichung zu begeistern. Und uns ging es nie um eine Zurschaustellung des crazy anderen sozusagen, sondern darum zu zeigen, welches kulturelle und politische Potenzial in diesen Medien steckt. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, unsere Ausstellung in einem anderen Kontext auch nochmal zu zeigen, und deswegen haben wir auch diese Vortragstour organisiert. Inwiefern wir damit unserem Anspruch gerecht werden, können wir dann im Anschluss auch nochmal gerne diskutieren.
Thank you.
Was sind Fanzines? Eine kurze und treffende Definition zu geben, ist eigentlich unmöglich. Dazu gibt es viel zu unterschiedliche Formen, Formate oder auch inhaltlich ist es natürlich auch so, dass sie sich eigentlich nicht kategorisieren lassen. Fanzine setzt sich eben wahrscheinlich handermaßen aus den englischen Begriffen Fan und Magazine zusammen. Das deutet ganz gut an, worum es dabei ursprünglich ging. Um selbst erstellte und selbst vertriebene Medien, die von Fans für Fans veröffentlicht wurden. Sie kursieren gewöhnlich nur innerhalb einer bestimmten Szene oder Community und beschäftigen sich mit deren gemeinsamen Interessen wie, um nur mal ein paar Dinge zu nennen, Musik natürlich, Film aller Art, Sport, Politik, Comic, Kunst und Literatur und wenn natürlich noch weiter fortzusetzen. Die selbstverlegten Medien dienen der Verständigung untereinander, indem sie über die Aktivitäten der jeweiligen Szene informieren und ein Diskussionsforum bieten. Das ist auch der Grund, warum sie in der breiten Öffentlichkeit eher unbekannt sind. Fanzines sind dabei durch und durch subjektive Veröffentlichungen, was am deutlichsten bei den Publikationen wird, die nicht mehr in Zusammenhang einer Fanszene oder Gemeinschaft eingebunden sind. Diese werden als Ego-Zines bzw. Per-Zines, als Kurzform für Personal-Zines bezeichnet und beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Leben ihrer Herausgeberinnen bzw. Herausgeber, mit den Problemen, mit denen diese im Alltag zu kämpfen haben und den Dingen, die sie so erleben oder gerne erleben würden. Per-Zines sind damit, wie Stephen Duncombe in seinem Buch Zines schreibt, Celebrations of the Everyday of an Every Person. Fanzines können in allen denkbaren Formaten, Formen und Auflagen erscheinen, als kopiertes oder gedrucktes Heft, als Website, als Magazin auf Video, Audiokassette oder CD-ROM. Wie unsere kleine Ausstellung zeigt, kann ihre Aufmachung und ihre Verpackung sehr einfach sein oder auch sehr besonders. Die Auflage kann bei 5 Stück oder auch 20.000 liegen. Was Fanzines verbindet, ist, dass sie eben vor allem aus Leidenschaft und nicht aus kommerziellen Gründen produziert werden. Häufig deckt der Verkaufspreis natürlich noch nicht mal die Materialkosten, ganz zu schweigen von der Arbeit, die drin steckt. Der Inhalt dieser Medien ist so unterschiedlich wie die Szenen, Communities oder die einzelnen Herausgeberinnen selbst. Während Musikfanzines vor allem aus Konzertberichten, Besprechungen von Tonträgern und Bandinterviews bestehen, dominieren im Science-Fiction-Fanzines Kurzgeschichten, Buchbesprechungen und Berichte von Fantreffen. Ego und Per-Zines sind inhaltlich schließlich vollkommen offen. In ihnen lassen sich Gedichte, Erzählungen, Anekdoten, Zeichnungen, Tagebuchauszüge oder Artikel aller Art finden. Was Christian zu Beginn über die Ausschnitthaftigkeit unserer Ausstellung gesagt hat, trifft natürlich in besonderer Weise auch auf den Versuch zu, die Geschichte von Fanzines zu erzählen. Da Fanzines eher kurzlebige Publikationen sind, die in kleiner Zahl hier und da auftauchen und auch wieder verschwinden, kann eine Geschichte der Fanzines nie Anspruch auf Vollständigkeit, ein exaktes "so ist es gewesen und nicht anders" erheben. Vor allem lässt diese Geschichte sich nicht als eine einheitliche Entwicklungslinie verstehen, da Fanzines in verschiedenen Szenen und Communities, aber natürlich auch in verschiedenen Ländern und Staaten, die eine eigene Rolle spielten und spielen. Ein paar Eckpunkte der Entwicklung werde ich dennoch zu markieren versuchen. Der Begriff Fanzine tauchte das erste Mal im Zusammenhang mit US-amerikanischen Heften der Science-Fiction-Szene auf. Liebhaberinnen von fantastischen Romanen und Kurzgeschichten hatten sich im Science Correspondence Club organisiert und veröffentlichten im Mai 1930 eine eigene Zeitschrift namens The Comet. Dieses Heft diente den Fans als Medium für ihre selbstgeschriebenen Texte und zur internen Diskussion. Bis in die 50er Jahre war die Bezeichnung Fanzines eng mit der Science-Fiction-Szene verbunden. Das erste westdeutsche Heft dieser Art wurde 1955 vom neu gegründeten Science-Fiction-Club Deutschland veröffentlicht. Es hieß Andromeda und erscheint bis heute in unregelmäßigen Abständen. Für Paul Williams waren die Hefte der Science-Fiction-Szene und der gerade populären Folk-Szene ein starker Einfluss. Diese Magazine inspirierten ihn zur Herausgabe von Crawdaddy. Die erste Ausgabe dieses Rockmusikheftes erschien 1965 in Boston. Craig Shaw, ein anderer Fanzine-Macher, hatte sogar erst selbst Science-Fiction-Fanzines veröffentlicht, bevor er 1969 Who Put the Bomb herausbrachte. Sein Heft wurde so populär, dass 1978 eine für Fanzines ungewöhnlich hohe Auflage von 25.000 Exemplaren erreichte. Ein Jahr später wurde das Heft jedoch aus mangelndem Enthusiasmus eingestellt. Mit Punk kam es schließlich zu einer Explosion von Fanzines. Im Umfeld des New Yorker Clubs CBGBs hatte sich Mitte der 70er Jahre eine Rockmusikszene etabliert, die einfachere und brachialere Musik hervorbrachte, als man sie bislang gehört hatte. John Holmstrom war davon begeistert und beschloss mit ein paar Freunden, ein eigenes Heft darüber zu machen. Im Dezember 1975 erschien die erste Ausgabe seines Fanzines Punk. dass die Bezeichnung zwar nicht erfunden hatte, aber maßgeblich dazu beitrug, dass sie schließlich einer ganzen Jugendsubkultur ihren Namen gab. Für die Entwicklung in Europa war ein Heft von besonderer Bedeutung. Das englische Heft Sniff and Glue erschien erstmals im Juli 76 in einer Auflage von 60 Stück. Der Herausgeber Mark Perry war beeindruckt von der Energie der neuen Bands und wollte ihnen eine Plattform geben. Fast monatlich brachte er eine neue Nummer heraus. Das erste westdeutsche Heft, das sich mit dem neuen Ding Punkrock befasste, nannte sich The Ostrich, erschien in Düsseldorf und wurde von Franz Bielmeier veröffentlicht. Die erste Ausgabe erschien im März 1977 mit einer Auflage von 50 Exemplaren. Wie das Sniff and Glue löste auch The Ostrich einen wahren Boom an Fanzines aus. Fanzines wurden zudem Kommunikationsmittel in der Punk-Szene. Die Idee, selbst ein Heft herauszubringen, griff in den nachfolgenden Jahrzehnten auf zahlreiche andere Szenen über. Fanzines, könnte man sagen, wucherten wie Unkraut in den popkulturellen Nischen der 80er und 90er. Insbesondere in der Hardcore-Szene kam es in der zweiten Hälfte der 80er zu einer erneuten Welle dieser Medien. Neben der Verbreitung quer durch die verschiedenen Szenen entwickelten sich Fanzines gleichzeitig in einigen Bereichen weg von ihrer direkten Verbindung zu Fankulturen oder Szenen. Vor allem in den USA erschienen immer mehr Hefte, in deren Zentrum nicht mehr die Begeisterung für einen Musikstil, eine Sportart oder eine Kunstrichtung stand, sondern das Erleben des eigenen Alltags. Mit Ego und Perzines brachten nun nicht mehr nur Fans, sondern auch Gruppen und Einzelpersonen eigene Magazine heraus. Eine besondere Rolle für diese Medien spielte in den 90er Jahren die Popularisierung des Internet. Zahlreiche Fanzines erscheinen seitdem als E-Zines oder Webzines im World Wide Web. Die neueste Entwicklung in diesem Bereich sind sogenannte Weblogs, unabhängige und oft persönliche Nachrichtenseiten, die wie Tagebücher kontinuierlich aktualisiert werden. Im Gegensatz zum gedruckten oder kopierten Heft ermöglichen diese elektronischen Formate eine kostengünstigere, einfachere und schnellere Veröffentlichung und Verbreitung. Damit hat möglicherweise wieder eine Veränderung der technischen Vervielfältigungsmöglichkeiten starken Einfluss auf die Entwicklung von Fanzines. Die Explosion des Phänomens in den 70er und 80er Jahren ist nicht zuletzt auch auf die Verbreitung von Copyshops zurückzuführen und PCs haben ebenfalls ihren Anteil an der Geschichte. Doch wie in Sachen Layouts, den am Computer gestaltbaren Seiten auch heute noch fotokopierte Schnipselgestaltung gegenübersteht, gibt es zum Medium Internet gegensätzliche Meinungen.
Der Drang, selbst etwas auf die Beine zu stellen und nicht länger lediglich auf die bereits vorhandenen Medien zurückzugreifen, ist Voraussetzung für die Entstehung eines Fanzines. Seine Herausgeberinnen werden dadurch zu aktiven Produzentinnen von kultureller Bedeutung und versuchen damit, aus der passiven Rolle der Konsumentin herauszutreten, die ihnen von der Kulturindustrie zugesprochen wird. Diese Idee des Do-it-yourself gründet auf den Gedanken, dass man selbst am besten über das schreiben kann, was einen selber betrifft, als es andere Leute könnten. DIY kann deshalb als das zentrale Prinzip der Zine-Kultur verstanden werden und das ist auch der Grund, warum wir es als übergreifendes Thema unserer Ausstellung gewählt haben. In der Vergangenheit entstanden Fanzines oft aus einer Notwendigkeit heraus. Zu dem jeweiligen Zeitpunkt gab es für eine sich gerade entwickelnde Szene meistens kein Medium, das für einen gemeinsamen Austausch von Ideen und Vorstellungen zwischen denen dienen konnte, die eine bestimmte Leidenschaft teilten. So bildeten sich in den 30er Jahren innerhalb der Science-Fiction-Szene eigene Zines unter anderem auch deshalb heraus, weil der Platz, den die kommerziellen Magazine für die selbstgeschriebenen Geschichten der Fans zur Verfügung stellten, eben nicht mehr ausreichte. Ähnlich und doch auch anders verlief das mit Punk. Die herkömmlichen Medien, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, wussten nicht, wie sie mit dieser neuen Subkultur umgehen sollten. Gerade in den ersten Jahren war Punk ja noch ein großes Experiment ohne klaren Kanon von kulturellen Zeichen und Codes. Also ich erinnere da beispielsweise nur an das Tragen von Hakenkreuzbinden und ähnlichen Geschichten. Und eben sowohl rechte als auch linke Medien konnten mit dieser Uneindeutigkeit nicht umgehen. Punk ließ sich einfach nicht in ihre bestehenden Kategorien einordnen. Gerade bis Anfang der 80er Jahre gab es in der deutschen Presselandschaft eine ganze Menge von falschen oder verfälschten Darstellungen über das, was da gerade am Entstehen war. So machte der Spiegel im Januar 1978 mit der Aufschrift auf Punk, Kultur aus den Slums, brutal und hässlich und berichtete von Messerstechereien, die zum guten Ton jedes Punkkonzerts gehören würden. Angesichts dessen ist es natürlich kein Wunder, dass Punks sich von den herkömmlichen Medien abwandten und immer mehr eigene Fanzines gründeten. Letztlich ging es eben auch darum, sich selbst auf seine eigene Weise zu repräsentieren. Im Vorwort der ersten Ausgabe des Essener Zines Der lautlose Tod, das ca. 1980 veröffentlicht wurde, heißt es zum Sinn und Zweck dieses Hefts beispielsweise:
Man darf nicht warten, bis einem bessere Medien in den Schoß fallen. Man muss sie machen. Der normale Typ wird fragen, warum? Antwort: Es gibt so viele Bildzeitungen und das ist nicht gut so.
Und zur etwa selben Zeit prangt auf dem Düsseldorfer Fanzine, spät aber doch, ehemals unter dem Namen Neon bekannt, der Satz:
Gesetz, wenn ihr bessere Medien wollt, geht hin und macht sie.
Selbstverständlich wäre es zu verkürzt, das Entstehen von Fanzines lediglich als Reaktion auf das massenmediale Bild von Punk zu sehen. Denn gerade der Aspekt des Selbermachens war in Punk ja von Anfang an zentral. Man muss sich den Zustand der popkulturellen Welt in den 70er Jahren vor Augen halten, um die Sprengkraft dieser neuen Kultur verstehen zu können. Während dieser Zeit dominierten innerhalb der populären Musik vor allem große Stadion-Rockbands, die auf Virtuosität, Expertentum und Professionalität setzten, sodass ein Konzert eben nicht mehr ohne Truckladungen voller Equipment, eine ausgefeilte Bühnenshow und stundenlang Gitarren-Soli auskommen konnte. Die einfache DIY-Philosophie des Punk war dazu so etwas wie eine Antithese. Sie erschütterte die herrschende Ästhetik der popkulturellen Welt nachhaltig und spuckte den Rock-Dinosauriern respektlos auf ihre gigantischen Bühnen. Nach all der Bombastik erinnerte man sich wieder an die frühe Schlichtheit des Rock'n'Roll und erhob einen unprofessionellen Dilettantismus zum Prinzip. Diese Einfachheit erlaubt es im ästhetischen Sinne auch neue Wege zu beschreiten. Die neue Experimentierfreudigkeit, die sich dadurch bahnbrach, wurde eben nicht länger von Checkern und Könnern dominiert, sondern vor allem von jenen, für die zuvor aufgrund ihres fehlenden Wissens nur die Rolle des Fans zugedacht gewesen war. Mit Punk konnten diese jetzt, theoretisch zumindest, selbst zu Künstlerinnen werden. Die Grenze zwischen Fans und Stars wurde dadurch wesentlich brüchiger. Die Folge war, dass massenweise neue Bands und auch Fanzines gegründet wurden. Das, was vorherige Herausgeberinnen von Fanzines innerhalb ihrer Szenen propagiert hatten, nämlich die eigene Produktion kultureller Bedeutung innerhalb ihrer Fangemeinschaft, wurde in Punk zu etwas ganz Zentralen erhoben. Es ist deshalb kaum verwunderlich, dass die Hefte aus diesem Bereich immer noch den größten Teil der deutschsprachigen Fanzine-Landschaft ausmachen. Auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es dagegen beispielsweise etwas anders aus. Zwar war es auch in den USA und Kanada eben mit Punk zu einem enormen Anstieg von Fanzines gekommen, aber heute dominieren in diesen Ländern vor allem Perzines bzw. Ego-Zines. Ab Ende der 80er Jahre findet sich auf dem nordamerikanischen Kontinent eine sehr ausdifferenzierte Zine-Kultur, die sich unter anderem durch eine starke Vernetzung über Szene- und Genregrenzen hinweg und regelmäßige Scene-Treffen und Conventions auszeichnet.
Stare, the time it takes to get from here to there. My ribs that show through t-shirts and these shoes I got for free. I'm unconsoled, I'm lonely, I am so much better than I used to be. Telephones and shopping malls and knives, and drowning in the pools of other lives. Rely a bit too heavily on alcohol and irony. Get clobbered on by courtesy. In love with love and lousy poetry. Between past and present tense, and I'm losing all those stupid games that I swore I'd never play, but it almost feels okay. Circumnavigate this body of wonder and uncertainty. Armed with every precious failure, an amateur cartography. I breathe in deep before I spread those maps out on my bedroom floor.
Jetzt wird Dominik zwei aktuelle Fanzines nochmal genauer vorstellen.
Ja, die haben wir ausgewählt, weil sie eben auch nochmal ein bisschen eigene Themen setzen und aus dem Rahmen fallen, das Übliche, was man vielleicht so kennt. Das erste, was ich kurz vorstellen will, ist das Found Magazine. Es sind mittlerweile in 3 Printausgaben und auch im Internet erschienen. Er kommt aus Harbor, Michigan, beziehungsweise aus Chicago. Und sammelt gefundene Notizen, Briefe, Einkaufszettel, Ausgänge, Fotos, E-Mails und anderes. Diese Dokumente werden teilweise kommentiert, gelegentlich durch längere, oft spekulative Geschichten ergänzt und immer mit ausgewiesenem Fundort versehen. Dass sie für jemand Bestimmtes gedacht waren, macht jedes Finden, insbesondere von handschriftlichen Mitteilungen, zu einem voyeuristischen Erlebnis.
Colette, my friend Heather has a beautiful cousin. He lives one block away from you and you must meet him. Here's his number, see next page. Drives brand new 4Runner, brand new boat. Call him, love, Carrie.
Der oder die Finderin kommentiert diesen Zettel mit den Worten, und die sind jetzt übersetzt, wie auch alle weiteren englischen Zitate unseres Vortrags.
Ich habe diese Notiz unter meinem Kühlschrank in Salt Lake City gefunden, nachdem die letzte Mieterin ausgezogen war. Sie hatte Probleme, die Miete zu bezahlen.
Gerade das Moment der Irritation, des anfänglichen Nichtverstehens, regt Erklärungen und eigene Erzählungen an. Möglicherweise liegt neben dem voyeuristischen Aspekt ein Reiz von Found eben darin, dass die ursprüngliche Intention der Fundstücke durch den Verlust ihrer Kontexte abhanden gekommen ist. So beflügeln die Fundstücke die Fantasie und ihre Erfinderin versuchen zu erklären, was es mit diesen Zetteln ursprünglich auf sich hatte, wer sie geschrieben hat, an wen er oder sie dabei dachte und was daraus geworden sein mag.
Mario, I fucking hate you. You said you had to work, then why is your car here, at her place? You're a fucking liar. I hate you. I fucking hate you, Amber. P.S. Page me later.
Der oder die Finderin erzählt, dass sie eine Freundin besucht hatte und gegen 3 Uhr nachts zurück zu ihrem Auto kam, an dessen Windschutzscheibe sie diesen Zettel fand.
Offensichtlich hat sie die Toyotas verwechselt, armer Mario. Beschuldigt zu werden, wo er doch wahrscheinlich bei der Arbeit war und nicht bei dieser anderen Frau. Ich fand das eine wirklich erstaunliche Liebesnachricht. Amber, die versucht bitterböse zu sein, aber sich mit ihrem süßen Zusatz selbst verrät, page me later.
Found bietet Hobbysammlern die Möglichkeit, ihre privaten Archive öffentlich zu machen. Es dokumentiert so eine Kultur des Findens, die die Zeitschrift verbreitet und ihre Leser so wiederum zu Findern werden lässt. Das Theme gewinnt seine Faszinationskraft durch Einblicke in fremde Welten, wobei nicht nur die Fremdheit der Menschen, sondern gerade deren Verbundenheit durchscheint, indem der Blick auf alltägliche menschliche Situationen gelenkt wird. Found rückt dabei nicht wie Persiens die Darstellung des eigenen Alltags, sondern die Collage der Erfahrungen anderer ins Zentrum. Damit geht es auch hier um eine Form der Celebration of the Everyday of Every Persons, um radikal subjektive Sichtweisen auf den Alltag. Das zweite Heft, was ich vorstellen will, heißt Infiltration und gehört in den Kontext der Urban Exploration. Urban Exploration ist die Erkundung öffentlicher Räume, Räume, die der Öffentlichkeit nicht oder nicht uneingeschränkt offen stehen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Kanalisationsanlagen, Katakomben, verlassene Industrie, Büro und Wohngebäude. Mitte der 80er Jahre hatte sich in Melbourne, Australien eine erste Gruppe gebildet, die sich der urbanen Erkundung widmete, der Cave Clan. 1989 erschien erstmals deren Newsletter Il Draino. Es folgten weitere Zines wie Sam is Dead, Urbex, Cave Clan Magazine oder Infiltration, die als Printausgaben und oder Online-Magazine erscheinen. Infiltration, the scene about going places you're not supposed to go, existiert seit 1996 und wird von Ninjalicious herausgegeben, der nach eigener Aussage in der ersten Ausgabe des Scenes den Begriff Urban Exploration geprägt hat.
Urban Exploration ist umsonst, bringt Spaß und verletzt niemanden. Es ist ein spannendes Hobby, das unsere natürlichen Instinkte anregt, die eigene Umgebung spielerisch zu entdecken. Es ermutigt die Leute, sich ihre eigenen Abenteuer zu schaffen, anstatt vorgefertigte zu kaufen. Einige der besten Momente meines Lebens habe ich auf solchen Erkundungen erlebt, deshalb kann ich das Hobby nicht genug empfehlen.
Das Scene aus Toronto in Kanada dokumentiert mit Texten das erfolgreiche Hacking von Gebäuden, gibt Hinweise zu Gesundheitsrisiken, zu Gefahren, sich zu verletzen oder geschnappt zu werden, vermittelt spezifische Tipps und Techniken, wie man sich vorbereitet, was man an Ausrüstung mitnehmen sollte, wo und wie man spannende Orte findet. Gleichzeitig ist Infiltration Plattform und Sprachrohr für die Szene der Urban Explorers, stellt Diskussionsforen zur Verfügung, veröffentlicht Verhaltensethiken und eigene politische Positionen. Predator vom Sydney Cave Clan schreibt über seine Sicht zur Erkundung von Kanalisationssystemen.
Im Leben triffst du Entscheidungen. Du kannst im Bett bleiben und kein Risiko eingehen oder kannst rausgehen und leben. Manche Leute nehmen Drogen, manche Leute schauen fern, manche Leute spielen Golf. Da wir all diese Dinge nicht besonders interessant finden, erkunden wir die Kanalisation. Wir verarschen gerne Bürokraten und Gesetzgeber, die uns mit ihren halblebigen Versuchen daran hindern wollen, an die Orte zu gehen, an die wir gehen. Orte, die sie mit unseren Steuergeldern gebaut haben. Wir sind nicht doof. Wir müssen nicht vor uns selbst beschützt werden. Wir lieben es, also tun wir es. Hear us cry, public access to public works.
wie Infiltration zeigt, können Zines und ihr DIY-Ethos eine alltagspolitische Dimension haben. Besonders der Aspekt des Austauschens und der Vernetzung Gleichgesinnter bzw. in ähnlicher Weise Betroffener ist ein ganz wichtiger Aspekt. An der Entwicklung von den Fanzines der Riot-Girl-Szene zu sogenannten Girl-Zines möchte ich diese Bedeutung von Zines herausarbeiten. Anfang der 90er Jahre entstand eine neue Subszene innerhalb der US-amerikanischen Punk-Hardcore-Community. Der Impuls dazu ging von feministischen Punks an der Nordwestküste aus, die genug hatten von den männlich-heterozentristischen Umgangsweisen und Ritualen innerhalb der Szene. Sie schufen sich deshalb ein autonomes Netzwerk, bestehend aus eigenen Vertrieben, Labels und Medien, in dem auch Fanzines eine besondere Rolle spielten. Indem die Herausgeberinnen ihre Hefte tauschten und so auch persönlich in Verbindung miteinander traten, konnten sie sich über die USA verstreut stärker vernetzen. Aus vielen dieser Kontakte entstanden einige langfristige soziale Beziehungen und politische Bündnisse. Hefte der ersten Stunde waren unter anderem das Chainsaw, Girlgums, Jigsaw und auch Riot Girl, das mit seinem Titel bereits den Namen der entstehenden Bewegung vorwegnahm. Neben Beiträgen über die gerade entstehende neue Szene tauchten in den Heften verstärkt politische Themen auf. Gewalt gegen Frauen auf Konzerten, Heterosexualität, Rassismus, die Repräsentation von Frauen in der Punkszene, Autoaggression, sexualisierte Gewalt, Essstörungen und anderes. Ähnlich wie in den sogenannten Consciousness Raising Groups der Frauenbewegung in den 70er Jahren, konnte die Kommunikation mittels Fanzines zur Artikulation und zum Austausch alltäglich erlebter Gewaltverhältnisse dienen. Bei einem großen Teil dieser Punks entwickelte sich so ein kollektives politisches Bewusstsein, das zum Teil auch zu lokalen Organisierungsansätzen in sogenannten Riot Girl Chapters führte. Die neue feministische Szene bekam immer größere mediale Aufmerksamkeit. Tageszeitungen und kommerzielle Magazine berichteten vermehrt darüber und in einigen Mädchenzeitschriften wurden sogar Riot Girl Fanzines besprochen. Dadurch kamen auch Frauen und Mädchen mit der Idee von Zines in Kontakt, die davon noch nie etwas gehört hatten. Einige von ihnen begannen, ihre eigenen Versionen dieser Medien zu kreieren und wie in den Riot Girl Fanzines über ihren Alltag, ihre Situation und ihre Probleme zu schreiben. In Anlehnung an die Bewegung, aus der sie ursprünglich hervorgingen, werden diese Hefte von ihren Herausgeberinnen bis heute oft als Girlzines bezeichnet. Mit dem Übergang von Riot Girl Fanzines zu Girlzines verlieren die Medien ihren klaren Bezug zur Musikkultur und Szene des Punk-Hardcore. In Girlzines geht es um die Dinge, die deren Macherinnen interessieren, die sie erleben und mit denen sie zu kämpfen haben. Sie vertextlichen sozusagen ihr alltägliches Leben und das Erleben der herrschenden heterosexistischen Verhältnisse. Die Zine-Aktivistin und Wissenschaftlerin Kristen Shield sieht in Heften wie diesen das Potenzial einer Covered Resistance, eine Form des verdeckten und gleichzeitig offenen Widerstands gegen alltäglich erlebte Herrschaftsstrukturen. Gerade wenn es um Themen geht, die gesellschaftlich stark tabuisiert werden, gibt es nach Shield für viele keinen Ort, an dem sie darüber sprechen können, als in ihren Zines. Indem sie dort anonym oder unter Pseudonym ihre Gedanken zu Papier bringen und die Verbreitung ihrer Hefte selbst kontrollieren, schaffen sie sich einen Schutzraum, in dem sie genau solche Themen besprechen können. Gleichzeitig eröffnet sich daraus aber auch die Möglichkeit, die so gewonnene Stärke nach außen zu tragen und gemeinsam offene Formen des Widerstands zu entwickeln. Die Vernetzung untereinander kann dabei eine Möglichkeit sein, die individuell wahrgenommene Isolation zu überwinden. Sabrina Sandetta von Bamboo Girl schreibt in einem Buch über Girlzines diesbezüglich:
Ich glaube, das Coolste an meinem Zine ist, dass ich sehr viele Mädchen kennengelernt habe, die wie ich Ethnic Mutt sind, die sich zum Schweigen verdammt fühlten und keinen Ort hatten, an dem sie die Dinge, die sie betreffen, mit einer Don't Fuck With Me-Attitüde thematisieren konnten.
Und wie diese Politik der Selbstermächtigung gegen die eigene Marginalisierung wirken kann, verdeutlicht ein Zitat von Whitney, die das Zine Alien veröffentlichte.
Seit ich Zines mache, hat sich mein Selbstvertrauen rapide gesteigert. Davor und in den ersten Jahren, in denen ich mein Zine machte, fühlte ich mich mit mir selbst und mit meinen Meinungen sehr unsicher. Ich fühlte mich wertlos und glaubte, dass nichts, was ich dachte, überhaupt relevant wäre. Alien ist seitdem mein Werkzeug, mit dem ich Selbstsicherheit und Selbstvertrauen aufbaue.
Sarah Dyer, die Herausgeberin von Action Girl, erklärt in einem Interview, dass es zwar schon zuvor ähnliche Hefte gegeben hat, die von Frauen und Mädchen gemacht wurden und eine feministische Grundhaltung transportiert hatten, sich aber eine größere Bewegung erst mit den Girlzines herausbildete. Dieses Self-Empowerment durch eigene Formen der Repräsentation und des Teilens von Alltagserfahrungen und Gedanken findet sich natürlich nicht nur bei Girlzines wieder. Gerade in queeren und migrantischen Kontexten angelsächsischer Länder finden sich zahlreiche Hefte dieser Art. Während im deutschsprachigen Raum politische Magazine vor allem aus einer vermeintlich objektiven Position schreiben, dominieren in vielen Veröffentlichungen dieser Länder radikal subjektive Texte, die immer wieder ihre Erdung im konkreten und eigenen Dasein ihrer Schreiberin haben. Zines werden so zu alltagspolitischen Medien, die die Marginalisierung ihrer Herausgeberin zu überwinden versuchen, als Werkzeug zur eigenen Sichtbarmachung dienen und gleichzeitig ein gemeinsames politisches Bewusstsein schaffen können. Zines werden so zu alltagspolitischen Medien, die die Marginalisierung ihrer Herausgeberin zu überwinden versuchen, als Werkzeug zur eigenen Sichtbarmachung dienen und gleichzeitig ein gemeinsames politisches Bewusstsein schaffen können.
Dass es sich dabei nicht nur um eine Selbstvermächtigung im gesellschaftlich-emanzipatorischen Sinne handeln muss, verdeutlicht vor allem die Existenz von faschistischen und neonazistischen Fanzines. Self-Empowerment an sich setzt nicht automatisch voraus, dass sich ein richtiges politisches Bewusstsein entwickelt, sondern es geht eben um die Frage, wer hier wen auf welche Weise repräsentiert. Und da rechte Jugend- und Subkulturen und ihre Fanzines seit den 90er Jahren eine ernstzunehmende Gefahr darstellen, haben wir uns entschlossen, das Thema rechte Fanzines ebenfalls in unsere Aufstellung aufzunehmen und zu benennen, für welche regressiven Ansichten solche Hefte Multiplikatoren sein können. Wobei wir auch Zines aus dem linkskulturellen Spektrum von dieser Kritik nicht ausschließen möchten. Gerade was sich nach dem 11. September und speziell im Zuge des Irakkriegs an antisemitischen oder anti-amerikanischen Statements in deutschsprachigen Fanzines finden lässt, ist zum Teil einfach nur widerlich deutsch. In vielen Heften wird immer wieder der angeblich antikapitalistische Impetus der DIY-Kultur und damit auch jener von Fanzines stark gemacht. Vor allem in der Punk-Hardcore-Szene funktioniert dies über eine Dichotomie zwischen guter Underground- und schlechter Mainstream-Ökonomie. Weil beispielsweise die eigenen Hefte, die individuell und mit viel Liebe produziert werden, als authentisch gelten, glaubt man, etwas anderes geschaffen zu haben als die Special Interest Zeitschriften, die in Massenproduktion aus der Fabrik in die Bahnhofskioske wandern. Manche Herausgeberinnen meinen sogar, dass sie mittels DIY und Zines eine echte Alternative zum Kapitalismus erzeugt hätten. Solche Ansichten entspringen ganz klar einer außerordentlich verkürzten Sichtweise auf den Kapitalismus. Wenn das warenproduzierende System gesellschaftlich total ist, dann gibt es eben auch keinen Ort in ihm, von dem aus man es mittels Klebstoff, Schere und Kopiergeräten ernsthaft in Frage stellen könnte. In diesem Sinne existiert eben auch eine totale Kulturindustrie, die selbst vor der DIY-Nische keinen Halt macht. Im besten Fall führen Fanzines der Maschinerie lediglich eine neue Idee zu und erschüttern sie nicht ernsthaft oder sabotieren sie gar. Aber das ist das Wesen von Pop und Subkultur innerhalb kapitalistischer Verhältnisse im Allgemeinen und beschränkt sich eben nicht nur auf Zines als solche. Auch wenn einige Hefte aufgrund ihrer Schreibweise und ihrer Aufmachung als etwas Persönliches und Authentisches gelten, haftet ihnen immer noch der Charakter von Waren an. Als Waffe gegen die sozioökonomischen Verhältnisse dienen Fanzines und die DIY-Kultur als solche also beileibe nicht. Unkommerziell heißt eben nicht antikapitalistisch, sondern in den meisten Fällen einfach selbst draufzuzahlen. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, die Frage aufzuwerfen, inwiefern die Idee des Do-it-yourself nicht selbst bereits Teil aktueller Ideologie des warenproduzierenden Systems ist. Für die DIY-Philosophie sind die Prinzipien der Autonomie, des Eigenengagements und der Aufhebung der Trennung von Arbeit und Freizeit grundlegend. Gleichzeitig handelt es sich bei diesen Prinzipien aber auch um Anforderungen, die die herrschende Ökonomie an ihre Subjekte stellt. Herzblut und Leidenschaft können sich so sehr schnell zu Soft Skills wandeln, wie ein Besucher unserer Ausstellung ins Gästebuch schrieb. Da bleibt die Frage offen, was Sie in Herausgeberinnen auf dieser Ebene eigentlich noch von Ich-AGs und New Economy Schmieden unterscheidet. Mittlerweile haben ja auch Iros Einzug ins Office gehalten.
Straighte Wert- und Ideologiekritiker könnten sich damit begnügen. Als Kulturwissenschaftler und Zine-Enthusiasten machen wir es aber nicht. Betrachtet man nämlich die Aspekte des unkommerziellen, authentischen und persönlichen über ihre Verstrickung in die objektiv-gesellschaftlichen Verhältnisse hinaus, so erhalten sie auf einer anderen Ebene durchaus eine politische Dimension. An der ästhetischen Bedeutung von Persiens lässt sich das gut zeigen. Nicht wenige dieser Hefte sind außergewöhnlich gestaltet. Oft dominieren kleinere Formate als DIN A4, die man ohne Probleme in die Tasche stecken kann und zwischendurch mal lesen. Der darin dokumentierte Alltag findet so seinen Platz im eigenen Alltag. Lesende und Schreibende begegnen sich quasi auf einer ähnlichen persönlichen Ebene. Das erzeugt eine Aura des Intimen, die das Thematisieren bestimmter tabuisierter Dinge vereinfacht, beziehungsweise spezifische Formen der Kommunikation zwischen den Schreibenden und Lesenden erst ermöglicht. In gewissem Sinne werden Zines so auch zu Fetischen, die mit Persönlichkeit und Authentizität aufgeladen werden und dadurch über ihren informativen Charakter hinaus wirkungsmächtig werden können. Eine mit viel Liebe und Aufwand hergestellte Aufmachung verstärkt diesen Effekt natürlich noch. Ein gutes Beispiel dafür ist die 6. Ausgabe des Zines Indulgence aus Brooklyn. Dieses Persien besteht aus 3 kleinen Heftchen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten, die jeweils mit einem Faden gebunden sind und Tapetenpapier als Umschläge haben. Zusammen stecken sie in einem selbstgenähten Stofftäschchen, auf dem wiederum ein Pergamentschild mit einem Indulgence-Schreibmaschinen-Schriftzug angebracht ist. Obwohl Hefte dieser Art enorm zeit- und arbeitsintensiv hergestellt werden, sollen sie keine Exklusivität vermitteln. Es geht meistens nicht darum, sein Heft als elitäres Kunstwerk zu inszenieren, sondern zu zeigen, was für ästhetisch hochwertige Aufmachungen man mit einfachen Mitteln schaffen kann. Das Artwork vieler Zines zeigt bewusst oder unbewusst, dass auch jede Leserin und jeder Leser dieses Heft hätte herstellen können. Vor allem bei jenen Fanzines wird das deutlich, die immer noch in klassischer Cut-and-Paste-Manier der frühen Punk-Tage gestaltet werden. Sie zeigen, dass alle notwendigen wendigen Werkzeuge, die man für ein Fanzine braucht, immer noch lediglich ein Stift, eine Schere, etwas Klebstoff und Layout-Material sind.
Behind our ass.
Wie wir hoffentlich vermitteln konnten, existiert auch heute noch eine sehr lebendige Fanzine-Kultur. Gerade in den USA oder Kanada konnte sich eine Vielfalt an selbstveröffentlichten und unkommerziellen Heften etablieren. Sicherlich hat das auch was mit der Entwicklung der Zines von den klassischen Fanzines zu den Purzines zu tun, die dort mittlerweile vorherrschen und einen thematisch enorm breiten Rahmen haben. Dass Fanzines anachronistische Überbleibsel der 80er Jahre sind, wie mir mal eine Mitstudierende zu erklären versuchte, stimmt so also nicht. Obwohl ich nicht absprechen will, dass sich gerade durch die popkulturelle Entwicklung in den 90er Jahren ihre Bedeutung zum Teil sehr stark geändert hat. Das trifft vor allem auf Musikscenes zu. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurde die Trennlinie zwischen Mainstream und Underground immer unschärfer. Hatte man bereits in der Zeit davor bestimmte Stile, kulturelle Zeichen und Codes aus dem Untergrund in die populäre Kultur aufgenommen, so entschärfte man sie nun allerdings nicht länger, sondern erhob gerade ihre Dissidenz und Subversion zum Markenzeichen. Der postmoderne Kapitalismus setzt seitdem zunehmend auf Differenz als authentisches Prinzip einer Massenware. Und um zu erreichen, dass diese Produkte abgesetzt werden, nutzt man eben subkulturelles Kapital, also das Wissen über die Umgangsweisen und Symboliken untergründiger Kulturen, das diesen Waren Credibility einhauchen soll und sie so erst reizvoll machen. Diese Entwicklung hatte auch Auswirkungen auf die Presselandschaft. Das, worüber zuvor nur Musikscenes geschrieben hatten, wurde nun ein Thema von Kulturressorts. Fanzines verloren dadurch zunehmend ihre Exklusivität als Informationsträger der Subkulturen. Zeitgleich wurden neue kommerzielle Magazine wie Visions oder auch Intro populär. Nicht wenige Leute, die früher ein Zine gemacht hatten, schreiben heute für diese Medien und bringen dort ihr subkulturelles Kapital ein. Unter Fanzine-Macherinnen wird diese Entwicklung sehr kontrovers diskutiert. Während die eine Seite Sellout schreit und vom Verrat an den subkulturellen Idealen spricht, sieht die andere Seite darin einfach nur das Hobby, das zum Beruf geworden ist. Wir wollen bei dieser Kategorisierung nicht mitspielen. Uns interessiert weniger die Frage, auf welcher Seite der letztlich gleichen Medaille sich jemand befindet, als vielmehr, was sich aus dieser Entwicklung ergibt. Es ist nichts Neues, dass ehemalige Fanzine-Macherinnen irgendwann professionelle Schreiberinnen werden. Doch nie zuvor hat sich das in solchem Maße auf die massenmediale Landschaft durchgeschlagen. Gerade die radikale Subjektivität der selbstverlegten Heftchen fand als Schreibstil verstärkt Einzug in die kommerziellen Magazine. Man muss beispielsweise nur eine beliebige Ausgabe der Specs oder Intro aufschlagen und erfährt da mindestens genauso viel über die Schreiberin selbst wie über die Band, mit der sie gesprochen haben. Zu lesen ist da über die Taxifahrt vom Flughafen zum Ort des Interviews, die Qualität des Caterings oder die Atmosphäre beim Frage-Antwort-Spiel. Auch wenn dieser Stil ein ähnlicher ist wie in Zines, so sind doch die Bedingungen, unter denen er zum Einsatz kommt, andere. Die Lockerheit des subjektiven Stils der Musikfachzeitschriften ist nichts anderes als die Lockerheit, wie sie in Grafikdesign und Werbeagenturen vorherrscht. Wie letztere unter den Bedingungen der Marktauglichkeit agieren müssen, so müssen das eben auch Magazine wie Intro oder Specs. Es kann halt doch nur das veröffentlicht werden, was Anzeigenkunden und Leserinnen nicht verärgert. Ansonsten ist es schnell vorbei mit dem Höhenflug am popkulturellen Himmel. Bei Fanzines spielt die Marktauglichkeit dagegen keine Rolle. Denn letztlich macht man das alles zuallererst eh nur für sich selbst und erst zweitrangig für andere. In ihnen kann man eben doch noch Leuten ans Bein pinkeln oder über völlig abseitige Themen berichten, ohne dabei existenzielle Ängste durchleben zu müssen. Sie ermöglichen es, sich auf seine oder ihre Weise zu repräsentieren und zu inszenieren, ohne dabei die Schere im Kopf ansetzen zu müssen. Sie können auch weiterhin dazu dienen, gesellschaftliche Isolation aufzubrechen, Netzwerke zu schaffen und ihre Herausgeberinnen dadurch politisch erst handlungsfähig zu machen. Genau daraus leiten Fanzines auch weiterhin ihre Legitimität ab. Und genau das sollte ihnen auch das Selbstbewusstsein geben, ihr eigenes Ding durchzuziehen, anstatt lediglich die Machart der bestehenden kommerziellen Magazine nachzuäffen. Fanzines Do It Yourself ist in diesem Sinne also nicht nur der Titel unseres Projekts, sondern eben auch gleichzeitig eine Aufforderung. Wir wollen euch dazu animieren, selbstreflektiert und selbstkritisch ein eigenes Heft herauszugeben und hoffen, mit unserer Ausstellung und unserem Vortrag dafür einige Impulse gegeben zu haben.
Haben Sie gelesen, was Adorno sagt?
Komplexer. Ich meine, das Ganze ist möglicherweise ist es gar nicht so einfach. Verstehen Sie?
Die Menschen vergessen, dass das Gehirn die größte erogene Zone ist.
Bei Ihnen vielleicht.